Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute geht es mal wieder ums Vergaberecht. Und wir wissen ja, am Ende sollte eigentlich der Bieter den Zuschlag bekommen, der natürlich das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat, der aber gleichzeitig auch geeignet ist. Die Eignungsprüfung spielt eine ganz entscheidende Rolle im Vergabeverfahren. Jetzt gibt es aber Fälle, in denen der Bieter selbst eigentlich gar nicht geeignet ist, aber dennoch gute Chancen hat, den Zuschlag am Ende zu bekommen. Nämlich dann, wenn er eine sogenannte Eignungsleihe durchführt, nachweist bzw. die Unterlagen entsprechend einreicht. Was das eigentlich ist, die Eignungsleihe, das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Es ist geregelt in der VOBA EU und zwar dort im Paragraph 6d. Da steht drüber Kapazitäten anderer Unternehmen und dann geht es um genau diesen Begriff der Eignungsleihe. Der ist nämlich da auch definiert, gleich mal in Absatz 1 Satz 1. Ich lese den mal zu Beginn gleich vor. Ein Bewerber oder Bieter kann sich zum Nachweis seiner Eignung auf andere Unternehmen stützen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen. Klammer auf, Eignungsleihe, Klammer zu. Das ist dieser Begriff. Ja, jetzt bevor wir weiterlesen, kann man das auch irgendwie so beschreiben, dass es etwas nachvollziehbarer wird, was dahinter steckt?
Ich versuch's mal ganz, ganz laienhaft. Man stellt sich vor, dass man nicht einen einzelnen Unternehmer, der alle Eignungsmerkmale mitbringt, beauftragt, sondern man bringt letztlich eine Gemengelage aus mehreren Unternehmern mit, die, wie du ja gerade so schön vorgelesen hast, ungeachtet des rechtlichen Charakters ihrer Verbindungen, in der Gesamtheit die gesamte Eignung erfüllen. Also man kann sagen, jedes dieser Unternehmen ist gewissermaßen ein Puzzlestein und gemeinsam ergibt sich das vollständige Bild der Eignung. Nicht jeder Einzelne erfüllt alles, sondern in ihrer Summe erfüllen sie die Anforderungen an die Eignung. Und das gibt es eben nicht nur in der Form, wie man es vielleicht häufiger kennt, als Bietergemeinschaft, sondern eben auch in beliebigen anderen Rechtsformen, die natürlich auch Anforderungen haben, dazu kommen wir bestimmt noch, die aber auch Anforderungen haben, die sicherstellen, dass das nicht eine ganz lose Verbindung ist und dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist.
Und Lippenbekenntnis ist auch das richtige Stichwort, denn wenn man dann weiterliest in Satz 2, in Absatz 1, heißt es dann, in diesem Fall weist er, also der Bieter oder Bewerber, dem öffentlichen Auftraggeber gegenüber nach, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen werden, indem er beispielsweise die diesbezüglichen verpflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorlegt. Also es reicht jetzt nicht nur zu behaupten, man habe Zugriff auf irgendwelche anderen Unternehmen und deren Eignung sozusagen, sondern man muss das auch entsprechend nachweisen und es müssen die erforderlichen Kapazitäten auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Was wäre denn, um es mal etwas anschaulicher zu machen, Thorsten, aus deiner Sicht so ein typischer Fall, der dir vielleicht sogar selbst schon mal begegnet ist aus der Praxis, wo tatsächlich ein Unternehmen gesagt hat, ich greife hier in diesem ganz konkreten Bereich der Eignung auf ein anderes Unternehmen zurück. Was würde dir da so spontan einfallen?
Und das kann eigentlich bei nahezu jedem Gewerk eintreten, weil im EU-Recht ist es jetzt ja, wir hatten es im nationalen Bereich meistens ein bisschen anders geregelt, mit unterschiedlichen Facetten, möglich, dass jeder an jeder Ausschreibung mitmachen kann. Also auch wir können jede Bauleistung anbieten. Wir haben halt nur das Problem, wir müssen dann im Vergabeverfahren unsere Eignung nachweisen, die wir selbst nicht haben, also brauchen wir in irgendeiner Form Dritte. Und später können wir dann auch ausführen. Das heißt, ich muss eigentlich, ja, so ganz blöd gesagt, selbst gar nichts können, um bei Ausschreibungen mitzumachen. Ich muss nur genug andere an der Hand haben. Und das passiert ja gefühlt tagtäglich. Also dass dann irgendwelche Spezialsachen dabei sind, das geht bei simplen Sachen los, wie vielleicht einem Schweißschein, der bei mir im Unternehmen nicht vorhanden ist, irgendeiner Zulassung für besondere Abdichtungen, Gewerke, die man vielleicht nicht selber im eigenen Betrieb hat, wie Elektroarbeiten, wenn ich dann grundsätzlich einen Trockenbauer habe, der aber noch irgendwas Kleines mitmachen soll, da kann man sich nahezu alles vorstellen. Und deswegen hat es, glaube ich, eine tagtägliche Relevanz und bekommt vielleicht, darüber werden wir heute nicht so intensiv reden, denke ich, aber kann auch noch mehr Relevanz bekommen, wenn wir vermehrt mit Generalunternehmen oder Totalunternehmen arbeiten, weil dann natürlich logischerweise mehr Aufgaben bei einem Auftragnehmer gebündelt werden, der dann eben auch für viel mehr Bereiche über Eignungen verfügen muss. Und ich glaube, dadurch kommt die praktische Relevanz dann wirklich sehr, sehr anschaulich.
Als diese Eignungsleihe im Jahr 2016 zum ersten Mal eingeführt wurde, gab es auch große Bedenken, weil damals schon so die Angst rumging, naja, da kann ja, wie du es gerade positiv formuliert hast, so könnte man es ja auch negativ sehen, da kann ja dann jeder mitmachen. Da ist ja dann die Eignung eigentlich gar kein Kriterium mehr, dass die Person, mit der ich dann später den Vertrag schließe oder diese Firma erfüllen muss, sondern da kann ja dann irgendwer x-beliebig diese Eignung haben und mein Vertragspartner beruft sich halt darauf. Man hatte da so ein bisschen Angst damals noch. Hat sich das eigentlich bestätigt? Roman, würdest du sagen, dass die Eignungsleihe mittlerweile in der Praxis wirklich sich ja irgendwo bewährt hat oder ist da noch so ein bisschen ein komischer Beigeschmack dabei?
Also die Eignungsleihe ist in der Praxis angekommen und ist regelmäßig der Fall. Thorsten hat es ja genannt. Da hast du irgendein Spezialgewerk, irgendeine Tätigkeit, die kann nicht jeder. Und dann sagt der Unternehmer, naja gut, dann bringe ich jemanden mit, der das kann. Und ich belege dir, dass ich dessen Kapazitäten kriege für die Auftragsausführung. Das ist eigentlich vollkommen üblich. Das große Schreckgespenst, ich erinnere mich ja auch an die Vergaberechtsreform, das große Schreckgespenst 2016 war, da kommen dann Unternehmen, die haben mit Bau gar nichts zu tun. Da war immer das Klischee, da kommt der Bäckermeister und der bietet mir jetzt Schlüsselfertighäuser an. Und das hat man damals befürchtet. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe damals nicht verstanden, warum man das befürchtet, weil er müsste ja dann auch für alles geeignete Unternehmen mitbringen, die er bindet und deren Kapazitäten er mitbringt. Und in der Praxis ist es überhaupt nicht vorgekommen. Also fast zehn Jahre nach der Vergaberechtsreform muss ich sagen, das kommt nicht vor, dass ein großes Unternehmen, das mit Bauen nichts am Hut hat, sich viele Bauprotagonisten sucht und mit diesen Bauprotagonisten gemeinsam dann seine Eignung nachweisen will und selbst aber alleiniger Auftragnehmer ist. Das ist fernliegend und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es naheliegend, dass das fernliegend ist, weil warum sollte ein Unternehmen, das mit Bausachen nichts zu tun hat, 100% seiner Eignung, also seiner Kapazitäten und seiner Leistungsfähigkeit aus anderen Unternehmen zusammensammeln und dann immer noch der wirtschaftlichste sein?
Ja, ich glaube, man kann da nur ergänzen. Ich sehe es auch so, dass in der Praxis das jetzt kein Schreckgespenst geworden ist. Ganz im Gegenteil, es hat sich, glaube ich, wirklich bewährt, weil das System auch rund ist. Du hast ja gerade die Vorschrift vorgelesen, dass wir eine Verpflichtungserklärung brauchen. Das ist ja gerade die große Besonderheit bei der Eignungsleihe. Das heißt, wenn jemand nicht alles selbst kann, dann muss er sagen, ich habe jemand an der Hand, der es kann. Und dann muss er auch nachweisen, ich habe jemand an der Hand, der wird das für mich tun. Und ich habe den bereits gebunden, die hat sich verpflichtet, das auszuführen. Das heißt, ich stelle als Auftraggeber sicher, dass ich am Schluss einen nehme, der für alle Bereiche, um die es geht, geeignet ist. Wenn er selbst die Eignung hat, ist es für ihn wesentlich entspannter. Dann kann er ja trotzdem mit Nachunternehmen arbeiten. Also auch das vollständig geeignete Superbauunternehmen könnte sich ja rein theoretisch trotzdem überall die Subunternehmer zusammenkaufen und mit Nachunternehmern die Leistung erbringen. Aber der kann die Eignung natürlich selbst nachweisen. Und in dem Fall, wenn er es nicht kann, muss er eben diese Verpflichtungserklärungen vorlegen, dass er die Firmen, die geeignet sind, und die Eignung muss dann ja trotzdem da sein, auch die Referenzen zum Beispiel müssen dann da sein bei seinen genannten Nachunternehmen, und die müssen sich auch wirklich verpflichtet haben. Und deswegen ist dieser Absatz 1, Satz 2 so wichtig, weil dort nämlich die ganze Sicherheit für den Auftraggeber drinsteckt, dass zumindest ein Vertragspartner genommen wird, der grundsätzlich in der Lage ist, die Leistung auch ordnungsgemäß zu erbringen. ob es dann am Ende funktioniert oder nicht. Dieses Risiko habe ich bei jedem Auftragnehmer, aber ich weiß zumindest von Beginn an, dass es klappen kann, weil ich zumindest jemanden auf der anderen Seite habe, der alles potenziell machen könnte, was wir brauchen.
Wir lesen mal weiter in Paragraph 6d EU und schauen mal, was der Absatz 1 noch so für Regelungen bereithält. Satz 3 sagt uns, eine Inanspruchnahme der Kapazitäten anderer Unternehmen für die berufliche Befähigung oder die berufliche Erfahrung ist nur möglich, wenn diese Unternehmen die Arbeiten ausführen, für die diese Kapazitäten benötigt werden. Da wird also geregelt, dass tatsächlich eine Ausführung stattfinden muss durch diese benannten Unternehmen. Das ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass eben die berufliche Befähigung bzw. Erfahrung halt nur dort vorliegen kann, wo sie tatsächlich auch eben nachgewiesen worden ist und dass deswegen auch nur der ausführen darf, der diese Erfahrung oder Befähigung tatsächlich selbst besitzt. Oder siehst du das anders, Roman?
Nein, ganz genau so. Also wenn man in den 6a EU hineinschaut, auf den ja beispielsweise verwiesen wird, wenn ich die Nummer 3 Buchstabe E lese, da geht es um Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung. Das heißt, das sind Personen, die können irgendetwas. Und da reicht's mir natürlich nicht nur, dass mir irgendwie der Know-how, ich sag mal, mentorenartig zur Verfügung steht, sondern da geht's darum, dass genau die das machen. Also letztlich, du hast das jetzt bei Schweißarbeiten genannt als Beispiel, Thorsten. Das muss natürlich der machen, der es kann. Und wenn ich vorher über den Nachweis prüfe, der kann das, dann muss die Person auch hinterher erscheinen und die Leistungen ausführen und nicht nur irgendwie gebunden sein, sondern tatsächlich diese Arbeiten auch umsetzen und nicht nur anleiten und nicht nur parat stehen.
Ich mache es noch ein bisschen flapsig. Was hieße denn das Gegenteil? Wenn wir diese Regelung nicht hätten, würde es bedeuten, ich bleibe im Beispiel vom Roman, der Bäcker könnte die Bauleistung anbieten, sagen, ich kenne ja einen Bauunternehmer, der sowas könnte und ausführen wird dann mein Metzgerkollege. Und ich glaube, da wird schnell ersichtlich, warum diese Regelung nötig ist.
Satz 4 regelt dann eine Aufgabe, die der öffentliche Auftraggeber wahrnehmen muss. Da steht nämlich drin, der öffentliche Auftraggeber hat zu überprüfen, ob diese Unternehmen die entsprechenden Anforderungen an die Eignung gemäß § 6a EU erfüllen und ob Ausschlussgründe gemäß § 6e EU vorliegen. Der Satz ist vielleicht ganz gut als Aufhänger, um mal zu schauen, was ist denn aus Sicht der Vergabestelle eigentlich anders, wenn Eignungsleihe mit im Spiel ist. Was muss da vielleicht genauer geprüft werden? Ist es aufwendiger, um es mal so zu formulieren, für die Vergabestelle, wenn Eignungsleihe da ist? Oder ist es letzten Endes das Überprüfen der gleichen Kriterien, nur eben bei einem anderen Player sozusagen, nicht beim direkten Bieter oder Bewerber, sondern eben bei dem, den er benennt? Wie seht ihr das oder wie sind da eure Erfahrungen? Ist es schwieriger und aufwendiger grundsätzlich?
Ich würde sagen ganz kurz ja und ja. Also es ist aufwendiger, aber eigentlich auch nicht schwieriger. Aufwendiger deswegen, weil ich halt dann trotzdem mir Unterlagen von verschiedenen zusammen stückeln muss und ich habe nicht alles in einer Hand. Ich muss dann vielleicht auch bei gewissen Mindestbedingungen zweimal hingucken. Ich muss gegebenenfalls dann halt auch, ja, schlimmstenfalls zweimal in ein Wettbewerbsregister rein, aber das sind alles Sachen, die eigentlich schon handelbar sind. Also ich würde sagen, es ist kein dramatischer Mehraufwand, aber rein von den Arbeitsschritten ein bisschen mehr dürfte es dann in der Praxis schon sein, aber jetzt nichts, was, glaube ich, spürbar ist. Ich weiß nicht, Roman, wie schätzt du es ein?
Nein, das würde ich bestätigen. Es ist nicht dramatisch viel mehr, aber es ist natürlich schon ein Mehraufwand, ob ich bei 2, 3, 4 Unternehmen, die das Vorliegen von Ausschlussgründen beispielsweise prüfen muss, oder ob ich das nur bei einem Bieter, der alles macht, tun muss. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Vergabestellen sind da routiniert. Und das ist kein dramatischer Prüfaufwand, der dort irgendwo irgendjemanden überfordert.
Der Auftraggeber muss also hier prüfen. Wir haben es gerade eben gelesen, ob die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt werden. Und dann steht auch drin im Satz 5, er schreibt dann auch vor, dass der Bieter ein Unternehmen, das eine einschlägige Eignungsanforderung nicht erfüllt oder bei dem Ausschlussgründe vorliegen, zu ersetzen hat. Also das ist dann eine Weisung, die da erteilt wird, dass eben der Bieter ein anderes Unternehmen zu benennen hat, bei dem die entsprechende Eignung tatsächlich vorliegt oder von dem er sich die Eignung leihen kann. Also er muss da aktiv eingreifen und darf nicht zusehen, wenn es ihm auffällt, dass eben hier eine Eignungsleihe gar nicht stattfinden kann, weil eben unter anderem vielleicht Ausschlussgründe oder Ähnliches dann vorliegen. Also hier eine ganz klare Anweisung an den Auftraggeber.
Aber Andreas, da ist vielleicht noch ganz wichtig, dass man den Umkehrschluss daraus vielleicht auch ziehen kann. Die Tatsache, dass er ihn ersetzen kann, bedeutet auch, dass das Unternehmen, das mit einem Eignungsleihenden angeboten hat, der dann vielleicht nicht in Ordnung ist, mit seinem Angebot oder selbst dann eben nicht ausgeschlossen wird, sondern die Chance bekommt, entsprechend jemand anders noch zu bringen. Ansonsten wäre es ja auch ein gewisses Risiko, wenn ich auf andere Unternehmen mich berufe, die haben irgendein Problem, von dem ich gar nichts weiß und damit ist mein ganzes Angebot weg. Weil wir dürfen ja im Regelfall jetzt auch mal davon ausgehen, dass wir eben nicht denjenigen haben, der 90% fremdvergibt, sondern bloß irgendwo die 5% am Rand, die er eben selber nicht abdecken kann. Und dann wäre es sowohl für die Vergabestelle als auch für den Bieter schon ärgerlich, wenn da irgendeine Problematik bei einem Dritten, der dann, keine Ahnung, Steuern nicht bezahlt hat oder bei dem der Geschäftsführer irgendwie einschlägig vorbestraft ist, plötzlich deswegen rausfällt, weil beim Subunternehmer irgendein Problem besteht. Also ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt an der Stelle. Die Bieter werden jetzt dann nicht gleichzeitig mit dem Subunternehmer abgelehnt, wenn es Probleme gibt.
Man könnte jetzt die Frage stellen, wie oft darf er das eigentlich? Also wie oft darf dann tatsächlich ein Eignungsleihender sozusagen ausgetauscht werden?
Also theoretisch müsste man jetzt sagen, vom Wortlaut her immer. Auf der anderen Seite unterliegt das Vergabeverfahren ja auch einem gewissen Beschleunigungsgrundsatz und es ist ja auch ein Beschaffungsbedarf da. Aber ja, müsste man mal drauf ankommen lassen. Aber ich glaube auch, der Auftragnehmer hat ja auch ein großes Interesse, jemanden zu finden, der es kann. Und wenn er den zweiten bringt, wird er den sicherlich selber auch vorher nochmal mehr auf Herz und Nieren geprüft haben, bevor er überhaupt was einreicht.
Würde ich auch so sehen. Dann schauen wir noch in Absatz 2 vielleicht kurz rein. Da geht es um die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit. Steht nämlich drin, nimmt ein Bewerber oder Bieter im Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch. So kann der öffentliche Auftraggeber vorschreiben, dass Bewerber oder Bieter und diese Unternehmen gemeinsam für die Auftragsausführung haften. Also hier eine Regelung, die Haftung betrifft. Da geht es auch tatsächlich um wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, also ein sehr wichtiges Kriterium. Und da ist die gemeinsame Haftung aus Sicht des Auftraggebers natürlich ein Vorteil. Er muss das nicht vorschreiben. Es ist eine Kann-Regelung. Ich gehe mal davon aus, dass in der Praxis von dieser Kann-Regelung sehr oft Gebrauch gemacht wird, weil es ja für den Auftraggeber nur von Vorteil ist, wenn er dann zwei gemeinsam Haftende hat und dann einen von beiden im Zweifel in Anspruch nehmen kann, wenn es eben dann doch irgendwo finanzielle Schwierigkeiten gibt.
Überraschenderweise kenne ich keine Fälle dazu, dass das mal vorgekommen wäre, dass Unternehmer, jedenfalls ist mir keins in Erinnerung, dass Unternehmer tatsächlich sagen, ich möchte Eignungsleihe auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, weil ich eigentlich zu klein bin, weil ich den Mindestumsatz nicht erreiche. Also klassischerweise wäre das ja eine Start-up-Regelung. Da bin ich ein Unternehmen, das eine Leistung erbringen will, aber ich bringe nicht den geforderten Mindestumsatz. Die Unternehmer bzw. die Vergabestelle hat Sorge, dass ich deswegen vielleicht schnell in die Insolvenz kippen kann. Ich bin aber ein sehr spezialisiertes, innovatives Unternehmen und dann brauche ich jemanden im Hintergrund, der sagt, ist in Ordnung, ich hafte mit für den. Und ich im Hintergrund stehender bin leistungsfähig. Muss ich ehrlich gesagt sagen, ist mir im Bau nicht begegnet. Vielleicht eher was für ÖPP-Projekte, Thorsten, wie ist da deine Erfahrung?
Also ich wollte pauschal sagen, es ist, glaube ich, eher was für Konzerne, wo man sowas sieht. Also dass ein ganz kleiner sich ganz große Sachen an Land zieht und sagt, ich kenne einen Großen, der haftet für mich mit, ist tatsächlich völlig unwahrscheinlich, weil dann würde der Große einfach selber anbieten, bevor das Risiko eingeht, den Kleinen ranzulassen. Aber bei Konzernen kann sowas schon passieren, dass man vielleicht im schlimmsten Fall sogar eine Objektgesellschaft gründet, weil die Baumaßnahme vielleicht riskant ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und dann kann schon sein, dass eben so eine, ich nenne es jetzt mal Untergesellschaft innerhalb des Konzerns etwas schwächer ausgestattet ist mit Finanzmitteln, vielleicht auch noch relativ neu gegründet ist, deswegen keine Jahresumsätze hat, die irgendwie die entsprechende Leistungsfähigkeit nachweisen könnten. Und dann kommt zum Beispiel die große Mutter und sagt, ich hafte hier mit und ich bringe diese Leistungsfähigkeit. Und ich finde bei der Vorschrift immer eher verblüffend, dass es nur eine Kann-Regelung ist. Denn was macht es für einen Sinn, wenn einer sagt, ich biete hier an, ich selber habe leere Taschen, aber ich kenne jemanden, der hat verdammt viel Geld. Und dann sagt der Auftraggeber, ist ja toll, ich nehme dich, Hauptsache du kennst jemanden, der viel Geld hat. Es macht eigentlich relativ wenig Sinn. Also es wäre für mich sogar konsequenter, wenn es eigentlich eine Mussregelung wäre, dass jemand, der sagt, ich bin selbst nicht leistungsfähig genug, ich berufe mich auf einen anderen, pauschal dann eben auch diesen mit einbinden müsste, so wie wir es auch oben bei den verpflichtenden Zusagen schon hatten, dass er dann eben ja nicht nur bereitsteht, sondern auch wirklich dann die Haftung übernimmt.
Ist das so zwingend, Thorsten? Weil wenn ich jetzt in den Regelfall der Eignungsleihe hineinschaue, in den 6d EU Absatz 1 und da den Satz 2 nehme, da muss ja auch in irgendeiner Art und Weise, selbst wenn es keine gemeinsame Haftung ist, keine gesamtschuldnerische Haftung, nachgewiesen werden, dass die Kapazitäten zur Verfügung stehen. Das sind dann wirtschaftliche Kapazitäten. Das könnte ja auch ein geringeres Maß sein. Das könnte ja auch statt der gemeinschaftlichen gesamtschuldnerischen Haftung die nachrangige Bürgschaft sein.
Es gibt sicherlich Abwandlungen davon oder man kann es in verschiedenen Varianten anwenden. Bei mir ist es auch noch nicht wirklich so oft vorgekommen, dass das jemand gemacht hätte. Bei Spezialprojekten, du hast ÖPP angesprochen, kommt sowas natürlich vor, weil dort ohnehin dann eigene Gesellschaften gegründet werden, die so ein Projekt abwickeln im Regelfall. Da ist sowas dann zwingend nötig. Dann gibt es auch große Patronatserklärungen, aber das sind Spezialfälle. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwelche besonderen Anforderungen gibt, wo man sich auch im kleinen Rahmen nur auf so einen Eignungsleiher beruft und es dann auch Sinn macht, dass es vielleicht vom Auftraggeber wirklich nur fakultativ zugeschoben wird. Aber auf den ersten Blick überrascht mich da schon die Freizügigkeit, die diese Regelung lässt. Denn an sich sollte es für den Auftraggeber immer ein ganz wichtiges Kriterium sein, ob sein Auftragnehmer, wenn er denn nicht leistungsfähig am Ende sein sollte, in der Lage wäre, die Schäden, die dadurch entstehen, dann auch irgendwie tragen zu können.
Ja, wir haben vorhin ja schon gesagt, 2016 bei der Vergaberechtsreform gab es so ein bisschen Bauchschmerzen bei einigen, dass die Eignungsleihe vielleicht doch zu weit geht und man eigentlich doch eben nicht den Metzger zum Bauarbeiter machen sollte, um es mal so zu formulieren. Jetzt haben wir noch einen Absatz 4 tatsächlich in Paragraph 6d EU drinstehen, der das Ganze wieder so ein bisschen einschränkt. Da steht nämlich drin, der öffentliche Auftraggeber kann vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben direkt vom Bieter selbst oder, wenn der Bieter einer Bietergemeinschaft angehört, von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgeführt werden. Also hier doch nochmal irgendwie eine Rolle rückwärts bei besonders kritischen Aufgaben.
Ich habe es in der Praxis schon erlebt, dass das sogar von Auftraggebern sehr, sehr weit ausgereizt wurde. Wahrscheinlich wird man es im Ergebnis schon sehr, sehr eng sehen müssen. Es müssen dann die Aufgaben sein, die für den Vertrag essentiell sind. Das ist noch jetzt sehr, sehr vage formuliert, weil Aufträge können auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Aber so die Kernaufgaben des Auftrags sollte dann eben auch der Auftragnehmer machen. Das heißt, man will nicht den, der ja nur die Nebenarbeiten macht und den Hauptauftrag jemand anders gibt, sondern er muss den Kern der Arbeiten selber machen und dann darf es überhaupt erst vorgeschrieben werden. Aber auch da habe ich noch keinen Streit drüber erlebt, weil aus meiner Wahrnehmung Auftraggeber das gar nicht so sehr in Anspruch nehmen, weil sie die Eignungsleihe jetzt eben nicht so entwickelt hat, wie man es vielleicht mal befürchtet hat. Und dort, wo es Auftraggeber dann doch mal gemacht haben, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Auftragnehmer dann trotzdem sehr geduldig waren und da auch Sachen hingenommen haben, die rechtlich vielleicht auch mal grenzwertig waren.
Ja, ich würde sagen, mit diesem Begriff der besonders kritischen Aufgaben können wir uns nochmal befassen in einer anderen Folge vielleicht, weil da kann man sicherlich noch ein bisschen länger auch drüber reden. Für heute war es das mal mit unserem Ausflug durch die Eignungsleihe. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.